WDR 5 Tischgespräch.
Heute aus München, wo ich bei Peter Hinze bin. Er ist Reisejournalist und leidenschaftlicher Läufer. Er besteigt keine Berge, sondern er erläuft sie. Das heißt, er läuft im Dauerlauf über Pfade in 5000 Meter Höhe und das Ganze nennt sich Trail Running. Der letzte große Lauf ging durch Nepal, wobei er 5 Paar Laufschuhe verschlissen hat. Weshalb ein knapp 60-Jähriger so etwas tut und wie es 3 Jahre nach dem großen Erdbeben in Nepal aussieht, das erzählt er uns alles gleich im Tischgespräch in WDR 5. Ich bin Gisela Keuerleber. Peter Hinze, dieser große Himalaya-Lauf liegt jetzt fast 2 Jahre zurück.
So kann man sagen, ja. Es sind knapp 2 Jahre.
Inzwischen liegt auch ein dickes und sehr schön bebildertes Buch darüber vor. Und inzwischen haben sich sicher auch Ihre Füße von der Strapaze restlos erholt. Ich habe ein Foto gesehen, das zeigt Ihre Füße in schrecklichem Zustand.
Das Bild ist schrecklicher als der Zustand. Man muss ja sagen, man läuft 1864 Kilometer.
Sie sind das gelaufen.
Ja, und ich hatte keine Blase an den Füßen. Das ist wie, ich gehe zur Arbeit, man gewöhnt sich an das Laufen. Man hat einen Rhythmus, man spürt die Anstrengung, die natürlich da ist, aber der Körper gewöhnt sich an die Herausforderung.
Sie sind ja oft in Bergregionen von fast 6000 Meter Höhe unterwegs gewesen.
Kälte war einmal ein großes Problem, als wir in einen Schneesturm gekommen sind. Ansonsten war die Kälte nicht so die Herausforderung. Die Füße sahen am schlechtesten aus, als wir durch den Regen gelaufen sind, weil wir dort in Hunderte von Blutegeln gekommen sind, die an den Sträuchern sitzen, auf den Bäumen sitzen und die sich bei Erschütterung des Bodens fallen lassen. Das heißt, diese Blutegel waren nicht nur an den Beinen, sie waren an allen Körperteilen, die man sich vorstellen kann. Ist jetzt keine Bedrohung, das Blut fließt lange. Sie haben einen Stoff, der blutverdünnend ist. Das Blut läuft lange, vielleicht 10 Minuten. Die Einheimischen haben sich darauf eingestellt. Die haben uns immer eine Nelken-Salz-Mischung gegeben, die Blutegel sozusagen nicht vertragen und sich dann von der Haut lösen. Erstaunlicherweise waren die Sherpas nicht betroffen, meine Begleiter. Es war nur der Ausländer betroffen. Es war nur ich betroffen. Der Great Himalaya Trail geht oft in große Höhen, aber unser tiefster Punkt war 300 Meter. Da ist es dann sehr warm, das sind bis zu 35 Grad, Reisfelder, Bananenstauden, Wasserbüffel. Wenn wir an Nepal denken, denken wir meistens an Berge.
Himalaya, Gebetsfahnen.
Mönch, Kloster, ja. Butterlampe. Das ist ja ein Klischee, was sich bei uns eingeprägt hat, aber deshalb war es wichtig, nicht nur in den Höhen zu laufen, sondern auch im Tiefland. Und da geht es bis zu 300 Metern hinunter. Der Great Himalaya Trail ist für jeden möglich. Tempo war für uns keine Herausforderung, Tempo war egal. Wir wollten Land und Leute erleben.
Herr Hinze, wir haben das Buch vor uns liegen, das Sie nach Ihrem großen Lauf gemacht haben, mit wunderbaren Fotos. Das Umschlagbild zeigt Sie laufend auf so einem Pfad. Das ist wie so eine Anhäufung von merkwürdigen Gebäuden. Es sind keine Häuser, vielleicht Tempel. Sieht aus auch wie so ein Hobbitdorf, also weiß gestrichener Unterbau und dann so ein spitzes Türmchen drauf, ziegelrot gestrichen. Wo sind Sie da?
Das sind sogenannte Schörten und diese Schörten sind kleine Heiligtümer, kleine Reliquienobjekte. Wir waren dort in Tangi. Tangi ist ein sehr abgelegenes Dorf in Mustang. Mustang ist ein ehemaliges Königreich in Nepal. Und Tangi ist für diese Allee der Schörten berühmt. Dahinter ragen die hohen Berge auf.
Sie sind 1800 Kilometer durch Nepal einmal so durch. Von einer Grenze Ost nach West
vom
gelaufen.
Osten nach Westen.
Genau. Jeden Tag ungefähr zwischen 40 und 20 Kilometer, so im Durchschnitt?
Das kann man sagen, ja. Manche Tage waren etwas kürzer, denn die Tagesetappen haben sich auch nach der Landschaft gerichtet. Manchmal muss man sagen, gut, wir haben in 10 Kilometern einen 5000 Meter hohen Pass. Dahinter gibt es kein Dorf. Es bringt jetzt nichts, noch über den Pass zu laufen und dann auf 5000 Metern das Zelt aufzuschlagen. Man schaut also, wie weit ist es bis zum nächsten Dorf. Manchmal sind wir nur 6 Kilometer unterwegs gewesen, haben ein Lager aufgeschlagen, um dann am nächsten Tag über den Pass ins Tal, in ein bestimmtes Dorf zu kommen. Die Frage ist auch, gibt es in dem Punkt, wo man übernachtet, Wasser? In den großen Höhlen gibt es oft kein Wasser.
Sie sind, wie gesagt, oft in Höhen 3000, 4000, 5000 Meter gelaufen. Wie verändert die Höhe den Körper und vielleicht auch den Geist?
Zunächst muss man sagen, der Körper stellt sich auf die Höhe ein. Wenn man zum Start des Great Himalayas Trails möchte, das ist Kanchenjunga im Osten, hat man etwa einen Anmarsch von 10 Tagen, bis man überhaupt an den Punkt kommt, wo dieser Trail beginnt. Diese 10 Tage sind sehr wichtig, weil sie für die Akklimatisation wichtig sind. Man ist auf 3000 Meter, macht einen Ruhetag, man geht vielleicht auf 4000 Meter, macht wieder einen Ruhetag, steigt ein bisschen ab und der Start liegt dann auf 5100 Metern. Die ersten Tage waren sehr anstrengend, auch mit der Höhe. Nach einiger Zeit hat uns die Höhe keine Probleme mehr bereitet. Dies ist ja eine Strecke, wenn man sie beendet hat, ist man ja dankbar, dass man es überhaupt geschafft hat. Das heißt, man muss sehr behutsam und sehr rücksichtsvoll mit sich selbst auf der Strecke umgehen.
Und doch gibt es doch auch für geübte Läufer und Höhensportler die berühmt-berüchtigte Höhenkrankheit.
Und diese Höhenkrankheit ist auch durch behutsame Annäherung nicht völlig auszuschließen. Sherpas, die ja mit der Höhe sehr gut umgehen können, haben oft Höhenkrankheit.
Was ist das eigentlich?
Das Blut verdickt sich, die Sauerstoffzufuhr wird reduziert und es kommen zu Kopfschmerzen, es kommt zu erhöhtem Druck im Körper, es kommt zu Sehausfällen und es kommt zu Atemnot.
Hatten Sie das mal?
Ich hatte es. Ich bin jetzt 24 Mal in Nepal gewesen. Ich hatte es auf anderen Reisen. Auf dem Great Himalaya Trail hatte ich es nicht.
Sie haben es gerade gesagt, Sie waren schon oft in Nepal, Sie waren schon oft im Himalaya. Sie waren auch in anderen Gebirgen unterwegs. Sie sind Marathons gelaufen in der Schweiz, den Jungfrau-Marathon. Das sind 42 Kilometer und über 2500 Höhenmeter werden da bewältigt. Dann sind Sie in der Wüste gelaufen, über die Zugspitze, in den Dolomiten. In den letzten 18 Jahren haben Sie fast jedes Jahr an so einem Wahnsinnslauf teilgenommen. Was treibt Sie die Berge hinauf und hinunter?
Ich komme ja vom Marathonlauf sozusagen. Ich war ein klassischer, nicht leistungsmäßig, sondern ein klassischer Hobby-Marathonläufer. Ich bin jetzt 10 Mal in Berlin gestartet, ich bin in München gestartet, in verschiedenen Ländern. Das Problem ist ja beim Marathonlauf, ich weiß jeden Kilometer, ich schaue auf die Uhr und ich weiß, ich bin 3 Sekunden zu langsam vielleicht oder ich bin zu schnell. Man setzt sich ja da einem Stress aus. Ist es wichtig, ob ich 2 Minuten schneller laufe oder langsamer? Es ist ja schön, einen Marathon zu vollenden. Und aus diesem Stress herauszukommen, da ich die Berge liebe, bin ich öfters in die Berge gegangen und ich empfinde das Laufen in den Bergen als viel stressfreier, viel angenehmer. Wenn ich jetzt das Rennen gewinnen will, diese Leute gibt es natürlich auch, aber für mich hat das Gewinnen eines Rennens keine Bedeutung. Ich möchte ans Ziel kommen, ich möchte eine schöne Zeit haben. Und erstaunlicherweise, nach einem 68 Kilometer Lauf in den Bergen, ist man nicht so angestrengt wie nach einem 42 Kilometer Berlin-Marathon, wo man ja dann doch bis an seine Grenze gehen möchte, weil man sagt, naja, vielleicht
will bleibt
man...
Will nicht der Letzte da sein.
Oder man will vielleicht 4 Stunden oder 3:30 schaffen.
Mhm. Naja, und dann ist ja auch diese abwechslungsreiche, oft grandiose Landschaft, lenkt einen vielleicht von diesen körperlichen Schmerzen ab.
Ja, es ist ja, viele Rennen, diese langen Rennen starten oft abends, das heißt, man läuft sozusagen durch die Nacht. Ah, ja. Ich habe in den Dolomiten den Lavaredo Trail in Cortina gemacht, wo man als durchschnittlicher Läufer gegen 6-7 Uhr morgens an den 3 Zinnen ankommt. Da will ich gar nicht mehr laufen, da möchte ich mir einfach das anschauen. Wenn die Sonne aufgeht und die 3 Zinnen stehen da, man hat schon 30 Kilometer hinter sich und hat noch in dem Falle fast 100 Kilometer vor sich.
Dann ist das keine Droge, das ist so.
Nein, dann ist das eine Droge. Das ist einfach, das motiviert einen. Und das sind schon Erlebnisse, die man in der Natur genießen kann. Und so war es auch im Himalaya. Wir haben Dinge, Sonnenaufgänge oder wir sind einmal in die Nacht hineingelaufen. Durch Gegenden, wo man weiß, da war vielleicht 3-4 Jahre gar kein Ausländer. Das sind ja im Himalaya sehr, sehr abgelegene Gegenden, sehr einsam. Und das wirkt sich auch auf das eigene Empfinden aus. Man weiß, dass man sehr weit weg ist.
Also ist für Sie Laufen nicht so eine Herausforderung an sich selbst, so eine Art, ich möchte mal wissen, wie weit ich gehen kann, wo sind meine Grenzen, ich will das ausloten.
Ich bin fast sowas wie Forrest Gump. Der hat nämlich gesagt, als man ihn gefragt hat, warum läufst du? Hat er gesagt, ich hatte einfach das Gefühl, ich wollte laufen. Das ist vielleicht für Nichtläufer schwer zu verstehen, aber ich hatte keine Midlife-Crisis, die ich als Grund genommen habe, mit dem Laufen zu beginnen. Ich habe immer Sport gemacht. Ich habe Handball gespielt. Ich war in der Leichtathletik. Und irgendwann, ich habe erst im hohen Alter, ich habe mit 42 meinen ersten Marathon gemacht. Ich laufe des Laufens wegen. Nicht, weil ich jetzt vor etwas davonlaufe. Nein, ich genieße das Laufen. Und das ist eine ganz interessante Sache im Himalaya gewesen. Sehr oft waren wir in Tälern, wo die Leute uns gefragt haben, wo kommt ihr her? Und wir haben gesagt, wir kommen aus Kanchenjunga. Da haben die gesagt, das gibt's ja nicht. Und das hat eine sehr schnelle Nähe zu den Leuten geschafft, die gesagt haben, ihr kommt von so weit her, um uns hier zu sehen. Wir waren ja nicht sehr lange in diesen Orten. Wir sind oft nachmittags angekommen, morgens sehr früh wieder gestartet. Wir hatten nur ein sehr kurzes Zeitfenster sozusagen, uns mit den Leuten zu unterhalten, sie kennenzulernen. Aber da wir von so weit gekommen sind, waren die Leute uns sehr aufgeschlossen.
Nochmal zu Ihrem, und dann schließen wir das Kapitel Laufen ab, nochmal so als Resümee. Im Buch schreiben Sie einmal, da waren Sie im Annapurna-Gebiet und im Angesicht der großen Achttausender schreiben Sie, das ist Läuferglück. Bergglück, Lebensglück. Das klingt ganz so, als ob da einer wirklich am Ziel seiner Träume angekommen ist.
Kurz davor war es, ja. Ja, das ist schon, Gairu ist ein kleines Dorf und ist quasi völlig allein. Mit Menschen, die ganz selten Touristen sehen. Und dann geht die Sonne auf und vor einem liegt der Annapurna. Und man hat seine Tasse, ja, in diesem Falle leider Jagdbuttertee in der Hand. Das ist ein Lebensglück, das behält man lange in Erinnerung und erinnert sich vielleicht auch in Situationen, wo es mal nicht ganz so gut läuft.
Sind das Dinge, die Sie mit nach Hause nehmen, kann man das so sagen? Also Erlebnisse, Gefühle, Bilder?
Auf jeden Fall, also die man auch länger behalten kann.
Peter Hinz, ich will mal gerade kurz sagen, wo wir sind in Ihrer Wohnung in München. Wir sitzen im großen, sonnendurchfluteten Wohnzimmer. Es ist heute ein sehr schöner Tag und wir nehmen das Gespräch am Nachmittag auf. Nicht sehr viele Möbel und an der Wand sieht man ein eindrucksvolles Bild eines Buddhas. Das ist so mit Tusche gemalt. Er sitzt da in der typischen Position und rundherum in einer verschnörkelten Schrift. Ja, ich kann es natürlich nicht lesen. Was ist das für ein Bild?
Ich bin ja mit einer Thailänderin verheiratet, die aus dem Norden kommt. Also nicht von einer der doch touristisch sehr erschlossenen Inseln, sondern aus dem sehr ländlichen und auch religiös stark geprägten Norden von Thailand. Und diese Bilder sind eine, ja, die hängen in den Hausfluren der Menschen. Und jedes Mal, wenn sie aus dem Haus gehen, gibt ihnen dieses Bild einen Segen, eine Bewahrung, eine Behütung. Auch wenn Gäste kommen, sollen die Gäste durch dieses Bild, es ist ja eine Buddha-Zeichnung von Mönchen, original in einem Tempel angefertigt, mit kleinen Goldstücken, Plättchen
veredelt. An der Seite hängen die so wie angeheftet einfach. Ja.
Das ist für die Nordthailänder ist das eine ganz große Bedeutung. Segen, Glück. Das kann auch Wohlstand sein. Also da geht es um Bewahrung und um Verehrung.
Ich möchte Sie ganz kurz nochmal als Person beschreiben. Sie sind 1,80 groß, Sie sind 61 Jahre alt, Brille, braun-grau melierte Haare und natürlich sehr schlank. Ich denke, Sie trainieren immer weiter, auch wenn Sie jetzt diesen großen 1800 Kilometer Lauf hinter sich gebracht haben.
Ja, weil ich laufe des Laufens wegen. Im Moment habe ich wenig Zeit, weil ich beruflich stark eingespannt bin. Aber das Laufen, das geht vielen Läufern übrigens so, man vermisst es, wenn man es lange nicht macht.
Peter Hinze, außer Laufen haben Sie natürlich noch einen Beruf. Sie sind Journalist und waren als Redakteur für verschiedene Reisemagazine tätig. Und Sie waren Mitbegründer des Nachrichtenmagazins Focus. In den 1990er Jahren damals noch unter Marquardt. Da waren Sie unter anderem verantwortlich für das Thema Reise. Heute arbeiten Sie freiberuflich und führen zusammen mit Ihrer Frau ein Spa hier in München, also eine Art Wellness-Oase mit Thai-Massage. Sie haben es schon erwähnt, Sie sind mit einer Thailänderin verheiratet. Und jetzt aber nochmal zurück zu den Bergen in die Himalaya-Region, Mount Everest, Annapurna. Sie kennen sie schon sehr lange. Sie gelten auch als Himalaya-Experte. Insgesamt waren Sie über 20 Mal dort. Erinnern Sie sich noch, als Sie das erste Mal dort waren?
Ich erinnere mich sehr gut an das erste Mal, weil die erste Reise nicht nach Nepal führte, sondern meine erste Reise führte mich gleich nach Tibet in den 80er Jahren, 1982, wo China für Individualreisende sehr schwer zu bereisen war und Tibet quasi eine verschlossene Region war. Es durfte niemand nach Tibet. Und durch eine Lücke im chinesischen Sicherheitssystem haben, ich denke mal, eine Handvoll, vielleicht ein Dutzend Ausländer eine Reisegenehmigung bekommen, weil man in einer innermongolischen Stadt nicht wusste, dass man diese Erlaubnis nicht ausstellen darf. Und das war großes Glück. Da bin ich 1982 im Juni nach Lhasa gekommen und habe dann ein kleines Abenteuer gewagt. Ich bin dann über 3000 Kilometer per Anhalter von Lhasa nach Chengdu zurückgefahren. Auf LKWs. Das war ja eine Zeit, da gab es kaum Karten von Tibet, da gab es kein Internet, da konnte man sich nicht vorbereiten. Wir sind da mit den LKWs in einem verborgenen Militärflughafen. Das ist ein atomares Testgelände der Chinesen gewesen. Wenn man da entdeckt worden wäre, das wäre nicht gut ausgegangen. Gut, damals war man Student, man war jung, war ein großes Abenteuer. Und das Entscheidende, es hat die Liebe zum Himalaya geweckt. Ich bin dann sehr oft in Nepal gewesen. Ich habe auch dann für Fokus auf den Dalai Lama getroffen in Indien. Ich habe Sir Edmund Hillary getroffen
im Himalaya.
Den Erstbesteiger
des
Mount Everest. Mit Sir Adrian Hunt, der damals die Expedition geleitet hat, der nicht auf dem Everest war, der im Basislager sozusagen verantwortlich war. Ich habe viele Sherpas getroffen. Apa Sherpa war 21 Mal auf dem Mount Everest. Aber ich habe auch ganz normale Leute kennengelernt, Händler, Pilger. So ist langsam mit jeder Reise die Liebe zum Himalaya und das Verständnis für den Himalaya gewachsen.
Und Sie schreiben, dass eben die Chinesen nicht nur die traditionelle Lebensweise, die Kultur von Tibet zerstören und teilweise schon zerstört haben. Es ist auch zu befürchten, dass in Nepal Ähnliches passiert.
Das ist massiv bereits im Gange. Das ist ja die neue Seidenstraße, dieses riesige Projekt, was die Chinesen eigentlich weltweit vorantreiben.
Was wollen Sie?
Das Ziel ist es, Märkte zu erschließen, in denen sie ihre Produkte platzieren können, beziehungsweise Märkte zu erschließen, aus denen sie Rohstoffe nach China bringen können.
Und durch Nepal wäre das die Verbindung nach Indien?
Nach Indien und von dort könnte man Waren verschiffen. Nepal selbst ist für sie eigentlich relativ uninteressant. Nepal ist wichtig als Transitland, um dann nach Indien zu kommen. Die Chinesen bauen in 15 Tälern des Himalayas Straßen. Das sind Täler, in denen noch nie ein Auto gefahren ist, wo die Menschen auch sich gar keine Autos leisten können. Beispiel Mustang. Diese Straßen sind ausschließlich dafür da, chinesische LKWs die Möglichkeit, Richtung Süden zu geben. Die Nepalis haben gar kein Geld, um diese Straßen zu bauen.
Und was sagen Sie? Fürchten Sie sich davor oder sind Sie dankbar? Weil Sie können ja dann auch schneller von A nach B kommen.
Das ist eine politische Diskussion. Die Nepalis wehren sich nicht dagegen, weil sie genau wissen, dass sie von den Chinesen abhängig sind. In Nepal sind die Kommunisten an der Regierung, aber auch die würden sich gegen die Einflussnahme Chinas nicht wehren können. Dazu ist Nepal zu klein. Man muss leider sagen, dazu ist Nepal auch zu korrupt. Politisch wird man da keine Gegenwehr erwarten können. Das ist auch zu spät.
Bleiben wir beim Land Nepal. Andere Probleme sind der Klimawandel. Sie haben das selbst am eigenen Leib erfahren, denn das Wetter war plötzlich so, wie es eigentlich gar nicht so sein soll.
Wir sind im ersten Teil, den wir gemacht haben, im April und Mai unterwegs gewesen. Und wir hatten in diesem Teil ein extremes Schneeaufkommen. Es war einer der schneereichsten Frühjahre in der Geschichte. Das Klima verändert sich sehr. Und die Menschen merken es vor Ort. Wir haben in einem Ort, der heißt Gatlang, ist in Helambu, Hirten kennengelernt, die seit Generationen Wolle produzieren. Und diese Wolle färben sie auch seit Generationen mit einheimischen Pflanzen. Ich habe die gefragt, wo kommt die Farbe her? Das macht ihr doch wahrscheinlich wie eure Großeltern. Die haben gesagt, ja, wo lebst du? Diese Pflanzen wachsen ja schon lange nicht mehr. Wir kaufen uns ein Busticket, wir fahren nach Kathmandu, wir kaufen die chemische Farbe, die aus China kommt, kommen zurück und dann legen wir unsere Wolle da rein. Wir haben in Mustang und in Dolpo sehr viele tibetische Ärzte, sogenannte Amchis, getroffen, die nur naturheilkundliche, pflanzliche Medikamente herstellen. Die haben gesagt, auf vielen Weideflächen sind nicht mal mehr die Hälfte der Pflanzen vorzufinden, die eigentlich notwendig sind. Viele Arzneien, gibt es eine, die über 100 Komponenten hat, sind gar nicht mehr zu produzieren, weil diese Pflanzen nicht mehr da sind. Das heißt nicht, die wachsen weniger. Manche Pflanzen sind verschwunden. Und damit verschwindet auch eine wichtige Tradition für diese Leute.
Wir hören jetzt Musik. Wir machen eine Pause. Es ist eine nepalesische Musik, ein moderner Song, also kein folkloristischer oder
Folklore. Gar nicht folkloristisch, weil ich denke, man muss sich mal mit dem Klischee, von dem Klischee verabschieden. Nein, da ist eine ganz junge, aufgeschlossene, ich will nicht sagen Elite, aber da sind Leute, die im Ausland studiert haben, die in Indien studiert haben. Ich habe Freunde, die jetzt hier in Deutschland an der Uni sind und forschen. Die hören jetzt nicht den Volksgesang aus dem Sherpa-Land. Nein, die hören moderne Musik und dieser Song ist ein Hit in Nepal und er hat eine gute Melodie.
Beta bhayo aaja hami syndicate ko maaja hami उबे छु तिम्रो बगलमा बिजी तिमी मोबाइलमा हेरेछु खिलेको यो वन नाम तिम्रो थाहा छैन तर मलाई परवा छैन बोली केही रहेछौ है आँखाले केही भनिरहेछौ है बोलु त के भनेर डर पनि लाग्छ सोचेर जाने सिलगुडी म जाने सिक्किमतिर खुसी छु है तिम्रै माझ फुले सारा संसार आज तिमी पनि मसँग नै जान भए कति रमाइलो हुने थियो भन्न त कस्तो यो मिलन हाम्रो बिस मिनटको सम्बन्ध हाम्रो पाएर पनि नपाए जस्तो चिने र पनि नचिने जस्तो जिन्दगी यस्तै नै हो र आफ्नै बाटो त जानु छँदैछ र तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर
कल्पना गर्छु
Das war ein Stück eines nepalesischen Popsängers, Bipul Chetri. Ein moderner Song, Syndicate heißt er, gewünscht von Peter Hinze, Reisejournalist, Himalaya-Experte, Marathonläufer, und er hat Nepal im Laufschritt durchquert. Ich bin Gisela Keuerleber, Sie hören das Tischgespräch in WDR 5. Das waren jetzt keine Klänge, die so mich an Indien erinnert haben, das hätte ich jetzt so erwartet. Denn auch die Religion ist hinduistisch, also die Nachbarschaft zu Indien ist schon spürbar, wenn man so ihr Buch liest und die Fotos sieht und diese Farben, die Stoffe. Also mehrheitlich Hinduismus von der Religion,
ganz, mehrheitlich.
Auch Buddhismus,
ja.
Und schamanistische Naturreligionen. Haben Sie den Eindruck, dass Berge und Religion in einer besonderen Beziehung stehen?
Auf jeden Fall. Gerade in diesen Gegenden, da ist oft ein Stein oder ein See oder ein Baum, hat eine religiöse Bedeutung. In Gegenden, wo die Naturgewalten so eine Bedeutung haben, gewinnt das auch einen religiösen Charakter. Wir können, glaube ich, mit unserem Religionsverständnis kommen wir nicht so weit, dass wir diese Naturreligionen, die jetzt gerade auch in Dolpo sehr, sehr weit verbreitet sind, erklären können. Man muss die Region gesehen haben, man muss das Leben gesehen haben, um diesen Zugang zur Religion zu verstehen.
Sie haben dort viele, viele Monate verbracht, nicht immer am Stück. Sie waren sehr, sehr oft in diesen Regionen, Nepal, Himalaya-Region. Sie sind viel gelaufen, um dann in zugigen Hütten abends auf harten Brettern den Schlafsack auszurollen. Was empfanden Sie bei diesen Reisen als besonders beschwerlich und lästig?
Ich schlafe nicht gern im Zelt, weil ich bin in meiner Jugend oft im Zelt unterwegs gewesen und es war immer kalt und dann hat es reingeregnet. Ich hatte echt die Befürchtung, wenn ich viele Nächte im Zelt schlafen muss, dann ist das meine größte Sorge. Ich erkunde ein Land, also kann ich auch bei einem Bauern übernachten, ihm dafür was bezahlen. Ich muss jetzt nicht bei einem Bauern im Feld mein Zelt aufstellen und der guckt mich in meinem Zelt an. Nein, diese Menschen verdienen auch Geld damit, dass sie Wanderer bei sich übernachten lassen. Das Schlafen ist ganz günstig, das Geld verdienen sie mit dem Kochen.
Und was haben Sie da bekommen? Was isst man da?
Man isst sehr viel Reis, man isst natürlich meistens Dinge, die haltbar sind, man isst sehr viel Linsen. Das traditionelle Gericht der Nepalis ist Dalbat. Ich konnte zum Schluss kein Dalbat mehr sehen. Also es waren vielleicht doppelt so viele Dalbat-Gerichte wie Tage, weil der Nepali isst morgens, mittags, abends Dalbat. War auch ein Problem zwischen meinem Team, die mir sehr geholfen haben, diese drei Sherpas, die ich immer bei mir hatte, und mir. Die haben gesagt, mittags essen wir Dalbat und da machen wir eine Pause. Die fangen mit dem Dalbat an, wenn jemand vorbeikommt. Und das dauert. Das heißt, Mittag hat oft 2 bis 2,5 Stunden gedauert. Diese Diskussion habe ich mit meinen Sherpas völlig verloren. Die haben gesagt, wir machen diese Mittagspause, sonst gehen wir nicht weiter. Ist auch zum Schluss mehrmals ein Stresspunkt gewesen. Also es waren nicht alle Tage Sonnenschein.
Da sind wir schon beim Thema, Herr Hinze. Sherpa und Tourist, Sherpa und Läufer, Sherpa und Wanderer. Erstmal, wer ist Sherpa? Ist das eine Berufsbezeichnung? Brauchen die eine Lizenz? Weil sie sind ja denen ausgeliefert. Die sind ja ihre Führer. Die führen sie ans Ziel auch.
Genau. Der Sherpa hat eine doppelte Bedeutung, das Wort Sherpa. Die ursprüngliche Bedeutung ist ein Volksstamm. Dieser Volksstamm lebt primär unterhalb des Mount Everest im Sulukumbu-Gebiet. Das sind die Sherpas.
Ja, so wie die Bayern oder die Hessen oder so.
Oder
eine Ethnie.
Eine Ethnie. Da der Tourismus primär in den ersten Jahren immer in das Everest-Gebiet ging und dort diese Sherpas als Träger gearbeitet haben, war schnell die Verbindung, ich habe einen Sherpa, also einen Träger, der anfangs auch der Volksgruppe der Sherpas angehörte. Inzwischen ist dieses Geschäft aber landesweit, also es können auch andere Volksstämme, die nicht geborene ethnische Sherpas sind, den Beruf des Sherpas ausüben.
Was verdient so ein Sherpa am Tag? Also wie lange kann er von so einer Tour leben? Den Rest des Jahres oder den nächsten Monat? Oder?
Den Rest dieses Jahres und des nächsten Jahres.
Von einer Tour, die er mit Ihnen gemacht hat?
Ja, weil er natürlich in diesem Falle, wir sprechen über kleine Summen, aber er ist quasi 87 Tage am Stück beschäftigt. Mhm. Man muss das so sehen, jemand, der nur trägt, kriegt vielleicht 10 bis 15 Dollar. Jemand, der Sirda, der die Lizenz hat und der uns leitet, der sagt, wo der Weg lang ist, der kriegt 20 bis 30 Dollar für jeden Tag. Dann hat man drei Leute, die müssen alle essen. Also da kommen schnell, wenn man auch Flüge dazu rechnet und die von Ihnen schon beschriebenen fünf Paar Schuhe, da muss man mit 25.000 Euro rechnen. Dazu muss man Folgendes noch erwähnen. Nun bin ich quasi ein älterer Mann. Es ist ja in unserer heutigen Gesellschaft so, dass man schon versucht, Sponsoren zu finden. Die Sponsoren fragen heute, wie viele Instagram-Follower hast du? Wie viele Likes hast du? Der Journalismus oder das Berichten hat ja völlig an Wert verloren. Es geht um Social Media. Und deshalb muss ich im Endeffekt sagen, mein Sponsor war meine Frau. Bin auch mehrmals gestürzt, hatte einmal durch Dreck eine Art Blutvergiftung in der Hand. Man ist auch auf sich selbst gestellt, dann in der Ausrüstung, in der Vorbereitung. Ich bin einmal vorweg hingeflogen, um die Sherpas kennenzulernen. Das war mir ganz wichtig, weil man ist ja diesen Leuten, das sind jetzt Freunde von mir, aber anfangs ist man denen natürlich auch ausgeliefert. Das sind Gegenden, wenn die was von einem wollen, dann ist man verschwunden. Und das passiert immer wieder.
Auch das passiert?
Das kann passieren, ja. Und deshalb habe ich die Leute vorher einfach mal kennenlernen wollen. Wir haben uns gut verstanden. Der Sherpa ist sehr stolz. Das heißt, er fragt im nächsten Tal den Einheimischen nicht, wo es lang geht, sondern er weiß schon, wo es lang geht. Aber wir haben sehr schnell gemerkt, der Sherpa ist im nächsten Tal auch ein Fremder. Weil dann eine andere Sprache gesprochen wird. Es sind andere ethnische Stämme, die mit den Sherpas gar nichts zu tun haben wollen. Das hatte ich auch ein wenig falsch berechnet. Und so haben wir oft Schwierigkeiten gehabt, den Weg zu finden. Und der Sherpa mag gerne einen sogenannten Shortcut. Weil ein Bauer hat ihm erzählt, dort hinten an dem Baum musst du links und dann kommt der große Busch und wenn du da runter gehst, dann bist du ganz schnell dort.
Abkürzung.
Mhm. Abkürzung. 90% der Abkürzungen haben nicht funktioniert, weil der Busch vielleicht weg war oder wir einen anderen Busch gesehen haben.
Das heißt, das Sie haben sich immer verlaufen.
Wir haben uns oft verlaufen. Wenn man am Tag 2000 Höhenmeter und mehr zurücklegt, ist ein Verlaufen keine Kleinigkeit. Und zum Schluss haben wir sehr, sage ich auch ganz ehrlich, da verliert man natürlich auch selbst die Nerven. Einer der Sherpas wollte kurz vor dem Ziel, hat er alles in den Graben geschmissen und wollte dann nach Hause. Ich habe mich dann entschuldigt, ich habe die Situation beruhigt. Aber so ein Abenteuer ist nicht nur Müßiggang.
Lassen Sie uns über den Tourismus und die Folgen in so einer fragilen Bergwelt sprechen. 700 Bergsteiger haben, glaube ich, 2018 den Mount Everest bestiegen. Was bedeutet das?
Wir sind durch das Everest-Gebiet gelaufen. Das ist Teil des Great Himalaya Trails. Wir kamen aus einem Gebiet, wo wir im Zelt geschlafen haben.
Aus der reinen Natur.
Aus der reinen Natur, aber auch aus der Kargheit, kaum was zu essen gehabt zu haben oder nur immer das Gleiche. Dann kommt man nach Lukla, das ist sozusagen das Einfallstor Richtung Everest. Es gibt Cappuccino, es gibt Internetcafés, es gibt Pasta, es gibt Pizza, es gibt Steak, es gibt alles. Der Weg von Lukla bis ins Basislager, der ist an manchen Stellen so wie um den Starnberger See. Dies ist eine komplett erschlossene, auch luxuriös erschlossene Region, die sicherlich auf diesen ganzen Kilometern das wenigste Nepal-Flair hatte, was wir gefunden haben. Da sind indische Leute, die völlig übergewichtig sind, die aber einfach einmal den Everest sehen wollen. Da muss man manchmal über die Hängebrücke zu gehen, 10 Minuten warten, weil so viele Leute sich anstellen. Der Everest, das Everest-Gebiet und der Annapurna gehören sicherlich zu den beiden Regionen, die Overtourism, also diese Übertourismus-Erschließung in Nepal haben.
Aber die Menschen, die dort leben, die leben gut vom Tourismus.
Diese Menschen, die dort leben, das mögen die Nepalis nicht so hören, die halten den Staat am Laufen. Da geht es um richtig Geld, da geht es um Fluggesellschaften, die Leute besitzen, da geht es um Hotelketten, die international auftreten. da wird das Geld in Nepal verdient. Und anderswo wird überhaupt nichts verdient. Das haben, die Nepalis haben im Durchschnitt eines der geringsten Einkommen weltweit überhaupt. Das ist im Sherpa-Land ein bisschen anders.
Wenn man dann vom Fuß des Mount Everest sich aufmacht, dann stinkt es.
Dann stinkt es sehr und es stinkt immer mehr, weil natürlich die Abfallproblematik und auch die Hygiene in diesen Bereichen überhaupt nicht kontrolliert wird. Es gibt ein Gesetz, wonach Expeditionen zumindest das, was sie hochbringen an Gepäck, wieder mitnehmen müssen. Das sollte eigentlich gewogen werden, sodass man kontrolliert, dass Abfall wieder runtergebracht wird. Aber es wiegt keiner. Es gibt keine Kontrolleure, die das machen. Und der aktuelle Fall aus der letzten Trekking-Saison auf den oder Bergsteigersaison auf den Everest, gab es Wetterverhältnisse, dass auf 6000 Metern viele Bergsteiger warten mussten. Ja, und die haben auch ein natürliches Bedürfnis. Da oben steht keine Toilette. Da so viele Menschen auf den Everest steigen, ist diese Verschmutzung ein enormes Problem.
Letzte Frage zum Thema Tourismus in Nepal. Kathmandu, das war ja früher das Hippie-Paradies. Ich glaube, Cat Stevens war länger dort.
Es gibt ein kleines Café in der Freak Street.
Freak Street.
Das war damals in den 70er Jahren der Anlaufpunkt. Das war ja diese Hippie-Welle. Da gibt es ein Café, das heißt Snowland. Und der Besitzer, den ich auch getroffen habe, der das Café schon seit den 60er Jahren hat, der ist fest davon überzeugt, dass in seinem Café Cat Stevens einige seiner Songs geschrieben hat. Der hat einen Song geschrieben, der heißt Kathmandu, den gibt es. Mhm. Ich glaube dem Cafébesitzer, es ist eine schöne Geschichte, Cat Stevens war da und das Café gibt es heute noch. Mhm. Die machen fantastische Schokoladenkuchen und es lohnt sich immer dorthin zu gehen. Und der Besitzer, der wird sagen, da hinten in der Ecke, da hat er gesessen, der Cat Stevens.
Gibt es immer noch das billige Haschisch?
Schwieriger geworden. Man muss sagen, unterwegs auf dem Great Himalaya Trail gibt es nicht das Billige, sondern das Kostenlose. Mhm. Wir sind wirklich durch Wälder gegangen mit Marihuana-Pflanzen. Und Mingma, einer meiner Sherpas, der hat sehr oft in der Nacht selig ein kleines Lied gepfiffen. Die gehen mit der Marihuana ganz anders um. Das ist für die eine tägliche Pflanze. Viele Menschen rauchen das ganz einfach täglich. Wir haben ältere Frauen getroffen, die uns gerne mal ziehen lassen wollten. Das ist Alltag in diesen Himalaya-Regionen. Kathmandu ist chaotisch und eigentlich nach 3 Tagen will man aus Kathmandu weg. Die Stadt ist durch das Erdbeben, hat die Stadt auch sehr gelitten. Es fehlt an Hilfe für den Wiederaufbau. Übrigens, in den Bergen wird in manchen Orten nie Hilfe ankommen.
Es gab aber internationale Hilfe, auch für die Kultstätten und für gerade in Kathmandu waren ja sehr wertvolle Tempel. Ist das angekommen, die Hilfe? Was würden Sie sagen?
Man muss nicht bösartig sein, wenn man sagt, diese Hilfe ist angekommen und liegt immer noch in Kathmandu. Sie ist in Nepal angekommen, bei den Menschen kommt kaum was an.
Das heißt, Sie
sind
haben
oft individuelle Hilfsgesellschaften, die sagen, ich nehme hier ein Geld und fliege dahin und bringe das dann dorthin. Diese große internationale Hilfe, die liegt in Kathmandu. Mhm. Und nicht irgendwo in Gebäuden investiert, sondern
das heißt, Sie haben auch Dörfer gesehen, wo noch zerstörte Häuser waren.
Wir sind durch viele Dörfer. Das Erkennungszeichen dieser Dörfer ist eine blaue Plastikplane, weil die als erstes von internationalen Hilfsgesellschaften gegen den Regen gespendet wurde. Diese Plane sieht man in vielen Dörfern noch. Und da sind jetzt blaue Wellblechdächer vielleicht dazugekommen, wenn wirklich ein bisschen Hilfe ankam. Kleine Dörfer werden da nie. Wenn da nicht individuell jemand sagt, ich helfe jetzt diesem Dorf, dann muss man davon ausgehen, dass diese Leute sich selbst helfen müssen, was sie aber eigentlich gar nicht können. Es ist ein korruptes Land. Es ist nicht wie bei uns.
Peter Hinze, Sie sind Reisejournalist und reisen aber schon von Ihrer Jugend an, Ihr ganzes Leben fast. Und Sie haben es auch zu Ihrem Beruf gemacht. Lassen Sie uns zu Ihrer Biografie kommen. Sie sind Jahrgang 58. Geboren wurden Sie am 6. März 1958 in Gifhorn. Aufgewachsen sind Sie in Wolfsburg. Ich muss sagen, außer dem großen Autohersteller fällt mir auf Anhieb nichts zu Wolfsburg ein. Wie ist es, wenn man da groß wird?
Mir würde noch einfallen, dass der VfL Wolfsburg deutscher Meister im Fußball 2009 wurde. Richtig. Ich glaube, das Entscheidende ist, Wolfsburg ist Heimat. Und wenn es Heimat ist, hat man dort einen anderen Zugang. Ich würde jetzt auch sofort unterschreiben, dass Wolfsburg keine schöne Stadt ist. Stefan Effenberg, der mal für den VfL gespielt hat, ist mit seinem Ferrari durch die Fußgängerzone gefahren und er hatte gedacht, das sei die Hauptstraße. So, solche Dinge prägen. Der ICE hat jetzt oft in Wolfsburg nicht gehalten. Das ist natürlich immer...
Tut weh.
Der hat auch in Hannover schon mal nicht gehalten. Aber in Wolfsburg passt es besser, dass der da durchfährt. Das ist natürlich das... Ich glaube, das ist Heimat. Man ist da aufgewachsen.
Haben Sie Geschwister?
Ich habe einen Bruder, der Arzt in Weinheim ist. Wir haben da eine sehr schöne Jugend verbracht. Das war überschaubar. Man ist in die Stadt gefahren und man wusste, in der Kneipe trifft man jemand.
Haben Ihre Eltern bei VW gearbeitet?
Meine Eltern haben nicht bei VW gearbeitet. Mein Vater war Architekt, der auch dann sehr viel öffentliche Dinge gemacht hat, Fußgängerzonen und sowas. Viele meiner Schulfreunde sind auch noch bei VW. So weit in den Süden aus Wolfsburg ist nur einer gegangen, das bin ich. Das ist eher selten.
Wann haben Sie Ihre erste Reise gemacht? Als Kind mit den Eltern? Können Sie sich daran erinnern?
Die ersten Reisen gingen immer, das war so klassisch, im Norden ging an die Ostsee. Da gibt es den Ort Grömitz. Das weiß ich noch, dass wir da als Kinder sehr oft hingefahren sind. Meine Eltern waren dann die wenigen in Wolfsburg, die das Skilaufen sehr schnell entdeckt haben. Die sind dann sehr oft nach Südtirol gefahren. Meine erste Reise, die jetzt für mich eine eigenständige Reise war, war eigentlich die Reise nach dem Abitur. Da wollten wir eigentlich mit mehreren Schulfreunden ans Nordkap fahren. Und zum Schluss war nur noch einer übrig, das war ich. Und das habe ich gesagt, per Anhalter ans Nordkap. Das war meine erste Reise. Ich war dann kurz danach in Amerika für eine Reise. Aber da hat sich so ein bisschen die Lust des Reisens entwickelt. Und meine erste große Reise war 1979. Da bin ich per Anhalter einmal um die Welt gereist. Das hat über 9 Monate gedauert. Mhm. Das war eine sehr schöne Reise, wie ich vorhin schon sagte, ganz anders.
Ohne Mobiltelefon und
Verbindung. Da gab es das R-Gespräch. Die Leute wissen gar nicht mehr, was ein R-Gespräch ist. Man saß in Australien, hat in Deutschland, das Postamt hat in Deutschland angerufen und hat gefragt, Frau und Herr Hinze, wollen Sie diesen Anruf bezahlen? Ihr Sohn ruft an. Ja, das gibt es gar nicht mehr. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, hat mich ein australischer Farmer mitgenommen und der hat dann abends gesagt, ich habe eine Bitte an dich. Ich möchte einfach mal hören, wie es klingt, wenn du Deutsch sprichst. Können wir mal deine Eltern anrufen? Ich habe dann eine Reise später, 82, die ich auch um die Welt gemacht habe. In Neuseeland hat mich ein ADAC, also vom neuseeländischen ADAC vom Automobilclub, ein Mann mitgenommen in einem Ford Tin Lizzie 1924 und hat gesagt, du wohnst bei mir, du kannst so lange bleiben, wie du willst. Der hieß Dennis King. Mein Sohn heißt heute auch Dennis, weil ich mit diesem Ehepaar über 25 Jahre lang engen Kontakt hatte. Ich habe die zweimal mit meiner Mutter besucht und das ist so eine enge Freundschaft. Die sind beide leider schon verstorben, aber ich bin jetzt mit der Tochter befreundet, die in Canberra lebt und habe meinen Sohn deshalb nach diesem Dennis auch Dennis genannt. Also das Reisen bringt schon schöne Geschichten und Eindrücke mit sich.
Peter Hinze, Sie haben dann studiert in München, Kommunikations- und Zeitungswissenschaft, haben dann ziemlich schnell eine feste Anstellung bei einer Zeitschrift des Deutschen Skiverbands gehabt. Da sind Sie aber auch ganz schnell wieder rausgeflogen, weil Sie haben einen politischen Artikel über Tibet geschrieben. Was war das? Was hat es damit auf sich gehabt?
Ja, das war vielleicht auch jugendlicher Leichtsinn. Ich hatte das große Glück, obwohl es ja eine traurige Geschichte ist, hatte ich das große Glück, in Lhasa zu sein und einen Mönch kennenzulernen, der mir heimlich einen Brief mitgegeben hat an die Vereinten Nationen. Das habe ich gar nicht so als großes politisches Statement wahrgenommen. Nur ich hatte gerade eine Woche das Land China bzw. Tibet verlassen. Dann ist es zu Aufständen in Tibet gekommen. Und dieser Mönch, Champa Tenzing, war einer der Anführer der Aufstände. Und ich hatte nun diesen Brief. Und damals gab es noch ein ja, kleines Revolverblatt, das war die Quick.
Illustrierte.
Die Illustrierte, die jetzt eher leichte Themen im Blatt hatte. Und nun hatte ich diese Geschichte, ich hatte diesen Mönch, ich hatte Fotos, ich hatte den Brief, da waren die Aufstände. Ich hatte aber auch eine Festanstellung bei einem anderen Verlag. Und ich habe mich dann entschieden, diese Geschichte in der Quick zu veröffentlichen. Im Nachhinein kann ich verstehen, dass mein damaliger Chef sagte, ich hätte noch bis Mittag Zeit, meine Sachen zu packen, und dann möchte er mich nicht mehr sehen. Aber mir war es wichtig, dieser Mönch hat mir den Brief mitgegeben, um auf seine Situation aufmerksam zu machen. Ich habe den Brief, eine Kopie davon, weil das Original ist in New York. Ich habe diesen Brief und viele andere Briefe noch hier im Zimmer liegen. Wir hatten dann in den 80er Jahren diese Tibet-Gesellschaft gegründet, die sich für den Erhalt und für den politischen Dialog in Tibet eingesetzt hat mit den Chinesen. Dann gab es ja die Geschichte, dass Helmut Kohl in den 80er Jahren sich entschlossen hat, als einer der ersten Politiker überhaupt nach Tibet zu reisen. Das war natürlich eine große Ehre für die Chinesen, die das auch politisch ausgenutzt haben. Tibet ist in den Jahren in Vergessenheit geraten und deshalb war mir diese Geschichte damals wichtig. Das war eine Möglichkeit, auf Tibet aufmerksam zu machen.
Peter Hinze, Sie waren dann Mitglied der Gründungsredaktion beim Fokus, waren dort für Reisen zuständig, klar. Und nach 18 Jahren hat man Ihnen ein Abfindungsangebot gemacht, das Sie auch angenommen haben. Und das fiel fast zeitgleich zusammen mit der Gründung des Betriebsrats bei denen. Und da steckten Sie, glaube ich, dahinter. Und ein paar andere vielleicht.
Ja, stecken drei Redakteure dahinter. Wobei dahinter stecken klingt ja so ein bisschen negativ. Es war eigentlich einfach, Fokus war ein Erfolg, das muss man sagen, jahrelang. Und auch im Zuge der Medienkrise, der Zeitschriften und der Printkrise hat natürlich Fokus auch sehr gelitten. Und es ging natürlich jetzt darum, auch die Redaktion zu verkleinern. Und damit das, damit man einfach einen Verhandlungspartner hat von Seiten der Redaktion, war es uns wichtig, dort den Betriebsrat zu etablieren. Ich muss dazu sagen, Helmut Markwort war ein sehr guter Chef. Der hat es vielleicht persönlich genommen, was es aber nicht war. Wir wollten, damit die Redakteure vertreten sind, auch bei diesen Abfindungsverhandlungen. Ich muss aber dazu sagen, die Sache mit dem Betriebsrat war eigentlich eine der negativsten oder der überraschendsten. Weil es geht dann um eine Betriebsratsliste, die wir aufgestellt haben. Und wenige Tage oder wenige Wochen vor Abstimmung gab es plötzlich eine zweite Liste. Das war eine Liste, das wird man jetzt im Nachhinein auch zugeben, es war eine Liste der Chefredaktion, die gegen unsere Liste angetreten ist. Wir haben wirklich nächtelang da die Sache vorbereitet und dann kam es zu der Betriebsratswahl und ja, wir haben die Wahl haushoch verloren. Und wir haben da keine Gespräche geführt. Man muss dazu sagen, die dann auch die Wahl gewonnen haben, haben das auch ordentlich gemacht. Also überhaupt keine Probleme.
Wie haben Sie die Zeit danach? Sie waren dann 53, kein Job mehr. Ja, eine Abfindung, gut, sicher keine schlechte, aber keine feste Anstellung. 53, ist das schwer gewesen?
Das ist schon eine neue Situation, weil ja auch, und das hatte ich ein bisschen unterschätzt, der Markt ist quasi leergefegt. Der Markt an freien Journalisten oder an Journalisten, die wieder auf eine Anstellung hoffen können, ist ja gleich null. Man kann natürlich frei arbeiten im Internet, aber man muss ja auch ein bisschen Geld verdienen. Ich habe dann eine Zeit lang einen Blog betrieben, der war ein bisschen kritisch gegenüber der Reisebranche. Das hatte dann zur Folge, dass man natürlich auf Reisen nicht eingeladen wird oder dass die Links nicht bei den Konzernen verlinkt wird und dann fehlen die Klickraten. Das habe ich dann schnell aufgehört. Ich bin so der Klassiker. Früher hätte man gesagt, der fährt jetzt Taxi. Ich habe was ganz anderes gemacht. Ich habe mit meiner Frau, die das schon länger betrieben hat, kümmere ich mich um eine asiatische Massage in München, um ein Spa. Und das war anfangs ungewohnt, dass man sich um...
Sie sind Geschäftsmann geworden.
Ich bin Geschäftsmann geworden. Ja. Gut, ich war ja vorher auch freiberuflich tätig. Da weiß man schon, dass die Kasse stimmen muss. Ich arbeite jetzt für meine Frau, habe damit keine Probleme.
Zu Ihrer Frau. Wenn Sie mit 59 Jahren diesen Himalaya Trail planen, was hat sie gesagt, als Sie dieses Projekt überlegt haben und gesagt haben, hör mal, ich bin immer weg?
Die hat mir ein kleines Amulett gegeben. was aus ihrem Tempel, die kommt aus Nordthailand, an der Grenze zwischen Laos, Burma und das sogenannte Goldene Dreieck, was wir von früher ganz Drogenhandel war dort, ist aber heute sehr gering. Und die hat von einem Mönch aus einem Waldtempel, wo sie auch vor unserer Hochzeit tagelang gewesen ist und sich auf die Hochzeit vorzubereiten, dieses Amulett hat sie mir gegeben und hat gesagt, kannst losgehen, jetzt läuft's. Die haben eine andere Einstellung, die haben gesagt, nimm das mit und es hat funktioniert. Die war sehr aufgeschlossen, die möchte jetzt nicht, dass ich das nochmal mache. Aber die hat das sehr unterstützt und dankenswerterweise hat sie in der Zeit das Geld verdient. Das muss man ja auch sagen. Sie macht das sehr gut. Sie hat lange für Kempinski gearbeitet. Sie kommt also aus dem Bereich. Was interessant ist, viele, nicht nur ältere Menschen kommen zu uns, weil sie das Gefühl haben wollen, dass sich mal wieder jemand um sie kümmert. Wir hatten einen sehr bekannten Unternehmer, der hunderte von Filialen in Deutschland betreibt im Modegeschäft. Der kam zu uns vom Starnberger See, also das ist schon immer eine halbe, dreiviertel Stunde Anreise, nur um bei uns zu schlafen. Der hat gesagt, bei Ihnen schlafe ich so gut.
Peter Hinze, nochmal zurück zum Laufen, Ihrem Lieblingsthema, glaube ich. Gibt es für dieses Jahr 2019 ein Projekt? Ein Lauf, den Sie ansteuern, für den Sie vielleicht schon trainieren?
Es gibt zwei Läufe, die ich plane. Ich will einmal versuchen, in Madeira Ende April zu laufen, einen Lauf über 83 Kilometern, allerdings mit 5500 Höhenmetern. Und ich plane für Anfang September einen Lauf auf den Färöerinseln, was Natur pur ist. Da gibt es seit kurzem, seit einem Jahr eine Laufveranstaltung. Das sind die beiden Läufe, die ich plane. Und ja, da das erste Buch über Nepal gut gelaufen ist, sitze ich an einem zweiten Nepal-Buch.
Ich wünsche Ihnen Hals- und Beinbruch fürs Laufen. Ich weiß nicht, sagt man das?
Ich glaube eher nicht, aber sagen wir alles Gute.
Ich wünsche Ihnen alles Gute fürs Laufen und viel Erfolg für das zweite Buch.
Vielen Dank.
Das war das Tischgespräch mit Peter Hinze heute, Himalaya-Läufer, überhaupt Läufer, Reisejournalist und Autor. Ich danke Ihnen. Mein Name ist Gisela Keuerleber.
WDR 5